Leser, das Wenigste, von dem dieses Buch uneingeschüchtert Kunde gibt, weiß ich aus eigener Anschauung. Habe ich, wie auch die herausragenden Gestalten, deren Taten und Treffen, verpasst in den vergangenen 3000 Jahren. Den Fall von Städten und den Sturz von Regimen, Kriege und Massaker, Erdbeben und andere Kalamitäten. Käme es nicht zu solchen Erschütterungen, gerade in Zentralasien, diesem Forum der Kulturen, diesem machtpolitischen Überschichtungsraum und Exerzierfeld der Fremdwahrnehmung, hätte es wahrscheinlich ein Ende mit dem Fortschritt der Gesellschaft. Allein die Geschichte zeigt, dass das Aufschwingen des einen die Ambition seines Nachfolgers schürt, dass auf den Sturz des einen ein anderer nachrückt und das Schicksal auch den, der nicht im finsteren Sinn regiert oder zuweilen sogar mit den besten Lehrern, am Ende nicht vor sich selber schützt. Das Volk unterdessen versammelt sich im Aul, auf dem Registan und im Bazar, geht den Geschäften nach, wenn man es lässt, und sorgt dafür, dass es eben weitergeht mit dem Lauf der Dinge, egal wonach jenem, der hinter den Mauern von Palast und Ark regiert, ob er nun im Auftrag des Himmels herrscht, sein eigener Herr ist, Vasall oder Marionette eines Mächtigeren, der Sinn auch stehen mag. Gewiss, die Herrscher organisieren, setzen ihr Profil auf Münze und später auf den Geldschein und errichten Bauwerke, die die Welt in Erstaunen versetzen. Aber da sie das Geschaffene sich gegenseitig neiden, schleifen sie das Werk von Nebenbuhlern und Vorgängern mit der Regelmäßigkeit von Naturereignissen nach notwendig erachtetem Plan in Wut und Verblendung oder auch mit obszöner Ignoranz. Archive der Erinnerung sind heute deswegen immer häufiger die Abfallgruben von Kochstelle und Lagerplatz, welche zumeist, da sie keinen kümmern, ordentlicher überdauern als die unter Wellen von Migration und Eroberungsschüben mehrfach durcheinandergeworfenen sogenannten kosmopolitischen Perlen entlang der Pisten von Karawanen und Kavallerien. Nachdem eine 20.000 Kilometer lange Reise in den Jahren 1987-88 entlang allen bekannten Abschnitten sämtlicher großen Mauern Chinas die Frage nach dem aufgeworfen hatte, wovor die Chinesen sich schützen wollten, bereiste ich Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, die 5 Republiken Zentralasiens, wo Zar und Kommissar den Nomaden vom Pferd geholt hatten, sowie die umliegenden Peripherien, das heißt Afghanistan, Aserbaidschan, den Iran nebst dem Grenzraum zum Irak, Kaschmir, die Mongolei, das nordwestliche Pakistan sowie die autonome Region Xinjiang-Uigur. Ich habe die Region zu verstehen versucht, in der sich seit 3000 Jahren und nicht erst seit dem 11. September 2001 mit neu entfachter Intensität wieder China und Russland, die westliche und die arabische Welt einander gegenüberstehen, auf einem weiten Kriegsschauplatz und im Wettstreit um Märkte und Prestige, bewegte mich auf den verflochtenen Verbreitungslinien von Technologie und Religion, von Schrift und Bild, von Arsenalen des Geistes und der Zwietracht, habe dabei nicht nur die aktuellen Zuspitzungen im Auge gehabt, sondern vor allem versucht, die Hintergründe gegenwärtiger Entwicklungen zu sondieren, mit Hilfe dessen, was sich angehäuft und eingeschrieben hat auf den alten Routen, deren Zahl beschränkt und Anlage offensichtlich so zweckmäßig ist, dass auch das moderne transkontinentale Glasfaserkabel nicht anders kann, als sie und damit die Faktoren der Geografie zu respektieren. Die Erdbeschreibung und der Vorstellung der Völker von der Welt wird der Leser dieses Buches immer wieder begegnen, prägten doch ihre Komponenten wesentlich manche Idee von Weltordnung. Von dem mit Alexander dem Großen zu Ende gehenden Modell der Stadtstaaten über die westlich expandierenden, im politisch-kulturellen, jedoch nicht im geografischen Sinn sinozentrischen Han und dem von Religion und Recht zusammengehaltenen Vielvölkerstaat der arabischen Umma zu Timurs, des ambivalentesten Sohnes des Kernlands, Neugier auf den Atlantik. Obwohl Zentralasien mit seinen verketteten Gebirgen und Wüstenzonen dem freien Verkehr ernste Hindernisse entgegensetzt, hielt dies die Gemeinschaften nicht davon ab, den Weg weltgesellschaftlicher Assimilation zu beschreiten. Dafür und dabei entstanden sowohl im Orient als auch im Okzident zahlreiche schriftliche Zeugnisse, Reiseberichte, Skizzen, Geografien von älterer bis in die jüngste Zeit, aus Europa von Herodot über Strabon, Wilhelm von Rubruck, Alexander von Humboldt, Aurel Stein bis Bruce Chatwin, aus dem Orient von Al-Biruni über Ferdowsi und Ibn Battuta bis zu Ahmed Rashid, aus der chinesisch-mongolischen Welt von Faxian über die geheime Geschichte der Mongolen bis zu Majans Red Dust, aus deren Seiten sich die örtliche Topographie mehrdimensionaler als auf sämtlichen Karten entfalten ließ. So konnte auf meinen Reisen auf historischen Routen der Blick immer wieder über die Landschaft vor mir, aber auch auf die Seiten von mitgebrachten Büchern schweifen, deren Inhalt sich auf Ort und Stelle bezog. Bücher sind es dann auch wieder, gerade in ihrer Eigenschaft als Eingang zur Welt, die geografische wie historische Räume öffnen und aus denen man erstaunlich genau vernimmt, dass durch die Hände der Champa an der Küste des südchinesischen Meers, der Bosi-Kaufleute, mutmaßlich Perser oder Araber, durch die der Juden, Sogdia, Uiguren, der eine oder andere Stoff oder Gegenstand selbst in die innerasiatische Wüste gelangt. Auch aus Borneo, das ich 1999 zwischen Reisen in die zentralasiatischen Binnenländer besuchte. Es war an einem feuchtheißen Tag in Tanjung Redeb, eine Ansammlung schimmelbefallener, zwei höchstens dreistöckiger Betonbauten entlang einer Handvoll im Wesentlichen von knatternden Motorrädern benutzten Straßen, als über unmittelbare Anschauung und ein dabei gehabtes Buch Vergangenheit und Gegenwart zusammentrafen und die Idee verflochtenen Reisens in Raum und Zeit Gestalt anzunehmen begann. Nach Begegnungen mit verstörten maduresischen Migranten, auf deren Köpfe und Organe die indigenen Dayaks gerade Jagd gemacht hatten, nach dem misslungenen Versuch, auf einem stromschnellen durchsetzten Dschungelfluss heimlich vom ostmalaysischen Gliedstaat Sabah nach Kalimantan Timur in das indonesische Ostkalimantan also einzureisen, waren wir schließlich von Tarakan her über die Celebes-See nach Tanjung Redeb hinübergekommen, welches bloß 2 Grad nördlich des Äquators liegt, so dass man die Fernsehprogramme hier nicht mittels Schüsseln, sondern mit vertikal zum Orbit gerichteten Gittersieben empfängt. Im Jahr 1887 hatte die in Singapur ausgelaufene SS Widar in Tanjung Redeb angelegt. Der Maat des Seglers, Joseph Conrad, hatte, noch bevor er an Land gegangen war, unten auf dem schlammigen Uferweg eine nachlässig gekleidete Gestalt gesehen, den Niederländer Charles Olmeyer, den mehr oder weniger loyal ergebenen Agenten eines britischen Handelshauses auf diesem entlegenen Außenposten im östlichen Archipel, Händler in Vogelnestern mit selbstzerstörerischen Ambitionen auf mutmaßliche Schätze im tiefen Innern Borneos. Wie Almayer alias Olmeyer auf der ersten Seite von Conrads Almayer's Folly sahen wir auf dem Seka, im Roman heißt der Fluss Pantai, kleine Stücke von Treibholz, aber auch schwarze, glänzende Baumstämme, dem von Nia-Palmen bestandenen Mündungsdelta und dem offenen Meer entgegentreiben. Der Fluss war vielleicht etwas weniger angeschwollen als bei Conrad, wo ausgiebiger Regen dafür gesorgt zu haben scheint, aber immer noch wild, und unter leisem Regen und leichtem Wind war seine Oberfläche stellenweise, wo er ruhiger floss, schrumpelig wie die Haut von Milchkaffee. Genau an der Stelle, wo der Kelai darum kämpft, sich in den viel größeren Seka zu ergießen, auf der Plattform einer auf schrägen Pfählen stehenden schilfbedeckten Hütte, hockte eine jüngere Frau und besorgte die Wäsche. Lachend winkte sie uns zu sich hinüber. Wir balancierten über den glitschigen Brettersteg, blieben vor dem roten Plastikbecken stehen, auf einem Flecken Weltliteratur, denn präzis an diesem Ort oder 100 und ein paar Jahre Ufererosion mit eingerechnet, vielleicht ein paar Schritte davon entfernt, hatten Almayers gefährdetes Heim und Kontor gestanden. that last failure of his life.